Ich lese nun zuerst den Luthertext. Wenn Sie eine andere Übersetzung haben, dann wird auch manches Ihnen schon beim Lesen gleich deutlich. Kolosser 2, Vers 8 bis 15. Kolosser 2, Vers 8 bis 15. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, in Jesus, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Ich möchte Sie immer wieder bitten, nicht müde zu werden, wenn Sie Bibel lesen, denn da ist natürlich wahnsinnig viel drin. Das Bibelwort, das ist so richtig zusammengedrängt. Und das muss man manchmal so richtig langsam an sich vorüberziehen lassen. Da liest man dann mal eine Auslegung und dann gewinnt man immer einen neuen Durchblick. Wir sind ja heute in ganz großer Gefahr, dass wir gar nicht mehr zuhören können. Wir sind so mit unseren Gedanken beschäftigt, manchmal meine ich, es ist wie ein Fluch über unserer Zeit. Wir sind so angefüllt mit all dem, was uns gerade bewegt, Zeitung und Fernsehnachrichten, mit unseren Gedanken, mit unseren Problemen, und da kann man gar nicht mehr hören. Wir waren gestern zusammen und haben im Hofagerkreis über die Hofager-Konferenzen gesprochen, da sagen andere, die meisten können überhaupt nicht mehr zuhören, wenn eine Ansprache kommt. Die wollten am liebsten bloß diskutieren, über ihre Fragen sprechen. Aber da hat der Heiko Kimmer gesagt, aber der Glaube kommt nun mal aus der Predigt. Und da muss man hören. Und Sie wissen, wie das ein Kampf sein muss bei sich selber am Morgen, dass man sagt, so jetzt will ich mal mit meinen Gedanken abschalten und hören. Darf ich Ihnen auch immer den Tipp geben, wenn Sie sich hinsetzen und dann Stille haben, da quillt es aus Ihnen raus. Bei mir ist das immer so, jetzt müsste ich einen Telefonanruf machen, jetzt müsste ich jemand gratulieren, müsste ich einen Brief schreiben. Jetzt müsste ich mit meiner Frau vielleicht noch mal was entschuldigen, aber vorher war es nicht richtig. Sobald ich mal in der Stille bin, kommt das alles. Nehmen Sie einen Zettel und schreiben Sie es hin, damit Sie es weglegen. Sagen, es ist gut, wenn es auch rauskommt. Es macht gar nichts aus. Aber ich brauche mal Stille, wo Gott allein reden kann. Wo Gott Herr ist, Chef. In meinem Leben jetzt wieder das Sagen hat. Und das erfordert auch heute Abend noch mal richtig geistige Arbeit zum Hinhören. Und ich finde das ganz toll, dass Sie zu dieser Gruppe gehören, die sagen, ich möchte Schulung haben. Wir haben ja auch Hauskreise, geschieht das ja auch. Ich hoffe, dass ich auch Ihnen das übermitteln kann. Ich will mich immer wieder anstrengen, Ihnen das so zu sagen, dass Sie sagen, es geht mir jetzt irgendwo ein bisschen klarer was auf. Also, der erste Vers, der achte Vers, um was geht's da? Seht zu, im Christenleben gibt es Gefahrenmomente. Achtung! Das ist an der Kreuzung, wenn das Rotlicht ausfällt. Sag mal, Frau, pass auf, du hast keine Vorfahrt. Da kommt einer und dann gibt es einen Knall und da kann ein Unfall passieren. Achtung, seht zu. Kommt in der Bibel ganz oft vor. Seht zu. Vor was muss man sich vorsehen? Vor was muss man aufpassen? Das Wort seht zu wird immer gebraucht vor Irrlehre. Es ist ganz blöd, wenn wir über das Thema sprechen, sagt einer, Entschuldigung, es gibt doch so viele Ungläubige und du sprichst über Irrlehre. Es ist ganz, ganz dumm. Es gibt in unserer Welt wahnsinnig viele Ungläubige, die überhaupt nichts von Gott wollen. Und die sich überhaupt nicht interessieren, die interessieren sich bloß für Geld und für Vergnügungen.
Und da gibt's doch so eine kleine Schar von Menschen, die nach dem Wort Gottes suchen, aber der Teufel hat mit seiner trickreichen Art es fertiggebracht, dass er bei denen, die gläubig sind, bei den wenigen, selbst wieder alles durcheinander bringt, dass manche Leute vom Evangelium wegziehen. Jetzt will ich doch Sie nicht hineinnehmen, irgendwelche Streitereien der Religionsgruppen und so weiter. Sondern in der Bibel ist das drin. Und da müssen wir aufpassen, dass immer wieder gesagt wird, ihr werdet weggezogen von Jesus Christus. Und das ist die Gefahr. Da steht zum Beispiel drin, seht zu, und das hat Jesus selber gesagt in dieser Rede, Matthäus 24, ganz ähnlich Markus 13, seht zu, da werden andere kommen und sagen, ich bin Christus. Die werden also nicht sagen, der Jesus von Nazareth, sondern heute, ich bin der Christus. Das sind Menschen, die heute leben und die sich als Christus ausgeben. Sagen sie, ach, da falle ich nicht drauf an. Gut, es gibt andere Verführungen. Es gibt Leute, die neben Jesus andere Forderungen aufstellen und sagen, das ist genauso wichtig. Oder sagen sogar, das ist noch wichtiger als Jesus. Nur wenn ihr dies tut, war zum Beispiel in Galatien die Not, dass da Vorschriften wieder eingeführt wurden. Also ihr müsst den Sabbat halten, nicht den Sonntag. Die ersten Christen haben ja ganz bewusst den Sabbat nicht mehr gehalten, weil sie sagen, da sind so viele menschliche Vorschriften hineingekommen. Sie kennen ja die jüdische Sabbatordnung, dass man kein Auto fahren darf und dass man kein Feuer machen darf und so weiter. Und haben die gesagt, das wollten sie gerade die ersten Christen, das brechen sie. Es geht doch am Feiertag um was anderes, machen wir den Auferstehungstag zum Sonntag. Und dann haben sie gesagt, nein, bis wieder zurück auf den Sabbat und ihr müsst wieder die Essensvorschriften halten. Ging ganz viel los und da war immer ein Kampf, seht zu, seht zu. Ich kann es gar nicht zählen, ich möchte heute Abend mal entlang gehen können, dass eigentlich überall die Warnungen kommen und die Gefahren da waren. Jetzt sagen Sie, jetzt habe ich gar keinen Mut mehr zum Glauben. Ich würde umgekehrt sagen, es ist ganz simpel. Wenn Sie sich immer nur auf Jesus gründen, sind Sie ganz sicher. Sie müssen immer wieder sagen, was sagt die Bibel von Jesus her. Und das können Sie in jedem Problem. Wenn ein junger Christ sich fragt und sagt, in Fragen der Lebensentscheidung, wie gehe ich mit Geld um? Wie lebe ich meine Verlobung? Gilt die Ehe heute oder gilt sie nicht? Was sagt Jesus dazu? Es gibt eindeutige Worte über Jesus. Und ich kann überall von Jesus her klar, klar antworten. Ich meine, wenn man das sich zur Miete macht, ich möchte von Jesus her denken, und dann sagt die Schrift ja ganz deutlich, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Für mich gestorben. Für mich gestorben, für meine Sünde. Wir haben manchmal in unseren Debatten ganz andere Themen über Jesus. Wie ist das mit Jesus, unsere Zweifel und so weiter. Nein, mein, das sagt Jesus, das Problem ist deine Schuld und nur mein Tod kann das fertig machen. Vergebung schenken. Markus 10, 45. Das Menschensohn ist gekommen, dass er sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Du kannst dich nicht selber befreien aus deinen Verstrickungen. Und nur er kann den Tod sprengen, der auferstandene Jesus. Also das ist immer der Punkt, auf den ich kommen muss. Und von Jesus her muss das gehen. Wir haben es ja jetzt in den letzten Bibelstunden oft gesagt. Also ich möchte eine Predigt nicht daraufhin bloß beurteilen, ob sie lebensnah war, aktuell, flott, knackig. War am Sonntag bei einem Missionsfest, da hat er gesagt, jetzt spricht der Pfarrer Schäfbuch noch ganz knackig den Segen. Das war das erste Mal, dass ich es gehört habe. Also, man kann also viel tun. Dann habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich kann bloß mit Ihnen beten. Man muss mit Ihnen beten. Bloß. Das ist ja toll, dass wir mit Gott reden können. Aber, verstehen Sie, das Entscheidende ist, dass das Wort auf Jesus hinweist. Und wenn Sie sagen, was soll ich beim Krankenbesuch reden, dass jemand Menschen sagt, guck, Jesus ist bei dir. Auch im finsteren Tal ist er da. Und da hat unser Glaube wieder den Felsengrund, auf dem wir stehen. Bei vielen Fragen wissen wir nicht Bescheid. Wir wissen auch nicht, wie der Bosnien-Konflikt gelöst wird. Und wir wissen auch nicht, wie das mit unseren Kindern weitergeht, mit der Krankheit. Es gibt viele Fragen in unserem Leben. Wir wissen auch nicht, warum und wieso. Warum einer früh starb. Und so. Aber wo wir Felsengrund haben, das ist, wenn wir wieder zu Jesus kommen. Und nun seht zu, und jetzt ist hier die Gefährdung, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug. Gegründet auf die Lehre von Menschen. Ich muss Ihnen zuerst noch sagen, dass die Philosophie eine wunderbare Sache ist. Ich habe heute mit einem jungen Mann geredet, der will Theologie studieren, da habe ich gesagt, Das Große ist ja, dass Theologen blitzgescheite Leute sind. Da hat jetzt der Theologieprofessor Pannenberg aus München ganz super Artikel geschrieben über den Kirchentag. Super. Die haben so viel Krips da drin. Und wenn einer das wirklich so gut biblisch mal entfaltet, dass man nur sagen kann, denen hat Gott Gaben gegeben. Und das ist ja auch mit unserer Vernunft drin, dass die Probleme durchdenken können. Ich bin immer fasziniert, wenn ich Thielicke Predigten, aber auch seine Ethik lese, wie der die ganzen Problemfelder, wie kann man als Christ in der modernen Welt leben, so durchdenkt, so anschaulich, so klar. Das ist einfach, das ist ein Denker. Und die Bibel macht das Denken nie schlecht. Das Denken ist eine Gabe Gottes und die Vernunft sollen wir benutzen und wir sollen das auch nicht einfach grundsätzlich schlecht machen. Wir haben doch hohen Respekt, wenn wir merken, dass einer in politischen Fragen oder in Wissenschaftsfragen, der kann das so klar ausdrücken, so ruhig. Und da sitzt jedes Wort und das ist einfach klug. Merkt man, dass ein Mensch da, der hat Vernunft und der hat Klugheit. Ein dummer Mensch ist was Schlimmes. Da schätzt blöd raus und da kann man an der Wand hochgehen. Also die Bibel macht das doch nicht schlechtes Denken, sondern Philosophie ist doch wichtig, wo einer mal wirklich die Probleme unserer Welt durchdenkt. Ein Esel kann eben nicht denken, ein Hund kann nicht denken, vermute jedenfalls nicht. Ich habe noch nie was gemerkt, er kann bellen, das ist ja was Schönes ein Tier. Aber das, was einem Menschen eigen ist, dass er sich überlegen kann, was ist der Sinn eines Menschen, wofür lebt er? Und wenn Sie sich beschäftigen mit Philosophien, dann gibt es viele Durchblicke, die mir helfen, Welt und Leben besser zu begreifen. Jetzt ist bloß Problem, die menschliche Vernunft taugt zur Erkenntnis Gottes nicht. Warum? Weil die Vernunft nur die fassbaren, sichtbaren Dinge dieser Welt begreifen kann und Gott kann man nicht fassen. Also da ist eine ganz natürliche Schranke da. Und wenn ich über diese Schranke weg will, wird's blöd. So wie Sie Fußball spielen können, nur mit Ihren Füßen. Verstehen Sie? Das ist eben die Sache für den Fuß. So können Sie mit Ihrer Vernunft Gott nicht begreifen, denn da ist Ihre Vernunft für göttliche Dinge so ungeeignet wie ein Stück Holz, weil sie die göttlichen Dinge nicht verstehen können. Da braucht es eine Offenbarung, eine Erleuchtung, da braucht es einen Geist Gottes dazu. Paulus hat darüber lang gesprochen im 2. Korintherbrief. Man kann das nur durch Gottes Geist erkennen. Und darum ist die Vernunft nicht schlecht gemacht in der Bibel. Und Sie finden nirgendwo in der Bibel irgendetwas gegen den Verstand gesprochen, sondern nur für göttliche Dinge kann die Vernunft nichts erreichen. Das merken Sie, wenn Sie grübeln und das machen, kommen Sie nicht weiter. Sondern was brauche ich? Ich brauche die Bibel. Die Bibel zeigt mir das und sagt, das ist Jesus. Nun hat es da immer wieder Vermischungen und Grenzüberschreitungen gegeben, dass Menschen dann gemeint haben, sie können das biblische Wissen von Christus mit menschlichen Gedanken mischen. Ich will jetzt gar nicht über irgendwelche Lehren unserer Zeit reden, weil ich jetzt nicht irgendwelche billigen Attacken reiten will. Sondern Sie können das jetzt einmal ganz schlicht prüfen, was der Paulus uns hier sagt. Ist das nicht bei diesem und jenem, was mich so oft beschäftigt, eben da, da sind menschliche Gedanken in die Bibel mit hineingelegt? Oder ist das wirklich das, was die Offenbarung mir über Gott sagt? Denn in der Bibel ist überhaupt kein Widerspruch. Jesus, der Gottessohn, der für meine Schuld gestorben ist, der auferstanden ist. Wenn einer jetzt sagt, ja, aber das müssen wir modernen Menschen heute anders verstehen, sage ich, das ist Philosophie. Da sagst du plötzlich, bloß weil wir heute moderne Menschen sind, ist das anders. Ja, warum? Es ist für alle Menschen so gewesen, so hat Jesus gesagt. Es werden sich einmal alle Knie vor ihm beugen. Und da scheidet sich Menschenverständnis und biblische Offenbarung. Verstehen Sie jetzt den Unterschied? Warum wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht durch Menschengedanken einfangen lassen. Das kommt natürlich auf ganz verschiedene Weise immer wieder herein. Menschen, Gedanken, menschliche Überlegungen. Oft verrät das sich, dass einer sagt, ich stelle mir das so vor. Ich muss sagen, also bei allem Respekt, deiner Vorstellungsgabe, für mich ist das nicht bindend, was du dir vorstellst. Schon im Gespräch, wenn ich Hausbesuche mache, sagen sie, ach, wissen Sie, das mit Gott stelle ich mir so vor. Da müssen Sie darauf gefasst machen, dass es ein Trug ist. Ich kann mir viel vorstellen. Aber es ist eben nicht so. Ich kann mich täuschen. Und deshalb kann ich nur dort lesen, was da ist. Und Paulus sagt, da ist mir Christus erschienen. Ich bin ein Zeuge, ich kann das euch verkünden. Und wir haben die Berichte der Zeugen und auf den Grund dieser apostolischen Zeugen ruht unser Glaube. Jetzt sagt er, passt auf, dass euch niemand, jetzt heißt hier bei mir, einfange. Wie heißt es bei Ihnen? Anderes Wort? Gefangennehme. Wissen Sie, was ein besseres Wort wäre? Also immer mit einem einfachen Wort kann man es besser sagen. Kidnappe. Kidnapping, wissen Sie doch, was es ist? Entführe. Wie man so ein Kidnapping macht. Dass euch niemand durch einen ganz blöden Trick mitnimmt. In eine ganz blöde Ecke. Ist ja immer was Faszinierendes. Beim menschlichen Denken ist immer dies, wir Menschen sind immer ganz geschmeichelt, wenn uns einer packt beim Denken. Und das jeder. Schon die jungen Leute fangen an, wenn sie sagen, also wir sind ja heute so gescheit, wir können ja die Bibel nicht mehr so nehmen wie unsere Väter, die waren ja alle dumm früher. Und jetzt müssen wir das alles mal neu verstehen. Und dann kommt einer und sagt, wissen Sie, also ich habe mir da Vorstellungen gemacht. Und dann kommt, und auf der Ebene sind wir alle verführbar, weil wir alle die Meinung haben, jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, wir sind alle blitzgescheit. Und auf der Ebene sind wir alle leicht zu schmeicheln. Also wir sind ja für uns gescheite Leute eigentlich alles ein bisschen dumm da. Die Bibel haben sowieso nicht gehört. Aber jetzt kommt einer und tut was für meine Gescheitheit machen. Und das merken Sie, dass so Versammlungen dann auch gern immer diesen etwas eingebildeten Trend, ja, wir als moderne Menschen, wir mit unserem Denken und ja, also wir können das nicht mehr so leicht. Sie haben das ja x-mal gehört in Rundfunksendungen und so. Wir wollen ja nicht so primitiv glauben und so wie die Dummen. Nicht die glauben das ja bloß so wörtlich. Aber wir haben das mit unserem Verstand genommen. Das ist ja was Bezauberndes an sich. Und da sagt der Paulus, das geht nicht. Einer der ganz großen Denker hat gesagt, es hat noch nie einen Menschen gegeben auf der Welt, der gemeint hat, er sei zu dumm. Alle Leute haben immer gemeint, sie seien zu klug. Es hat noch nie einer gesagt, also mir fehlt was an Weisheit. Also bildet eine, immer jeder meint, ja, ich mit meiner Klugheit, also das ist alles viel zu dumm für mich, ich sehe das ja alles viel besser. Jeder meint, er sei gescheiter. Das ist komisch. Obwohl es doch nachweislich ist, dass uns alle viel die Weisheit fehlt. An der Vernunft sind wir alle verführbar. Und deshalb kommt immer die Überschätzung der Vernunft. Ist ja ganz schlimm. Ja, willst du die Vernunft schlecht machen? Nein, will ich gar nicht. Ja, auch in der Universität studiert. Also, das muss man manchmal immer wieder sagen oder so. Ich habe ja auch Abi gemacht oder so. Aber an den kommt es ja gar nicht. Die Glaubensdinge sind, unabhängig von der Bildung, für den Analphabeten genauso zu verstehen wie für den Professor. Das hat Gott ganz fair gleich gemacht. Dass nicht irgendeine Voraussetzung an Denken nötig ist, weil es nur durch Offenbarung begriffen wird. Und darum passt auf, dass keiner Kidnapping mit euch macht, dass er euch da mitnimmt durch den Trick. So wie man einem Kind sagt, du kriegst ein Bombo, ist auf dem Vernunftsektor sind viele Leute weggeführt worden. Und es blutet mir immer wieder ein Herz, wenn ich so mit so einem jungen Mann spreche, wunderbare Kerle, die Jesus dienen wollen, sagen, ich möchte da rein sein. Kannst du das durchstehen? Immer kritisch sein, meine Vernunft ist gar nicht so hell, wie ich mir einbilde. Der Luther hat mal gesagt, meine Vernunft ist eine Hure. Die bietet sich mit jedem an und die läuft mit jedem weg. Und das ist oft gar nicht schlüssig. Man kann sich viele Dinge einreden. Sie können einen Weg der Sünde gehen. Sie können Ehebruch machen, x Dinge sagen und ich tue Recht dran. Und sagen noch, das ist vor Gott recht. Sie können das Wort Gottes umdrehen. Wie viele Leute können sich sagen, ich mache doch nichts Unrechtes. Das ist ja so, dass ich mit meiner Vernunft mir die blödesten Dinge einreden kann, weil die Vernunft sich für alle Dinge gefangen nehmen lässt, sonst gäbe es ja in der Welt nicht so viele Verschiedenheiten. Und wenn das mit der Vernunft alles zu lösen wäre, dann hätten wir überhaupt keine Meinungsverschiedenheiten. Aber die Vernunft passt sich jeder Position an. Der Rechtsextreme und der Linksextreme, der meint immer, sein noch ein vernünftiger Standpunkt. Und wenn Sie mit dem diskutieren, sagt er, ich bin der einzig Helle, der durchblickt. Und der in der Mitte sagt, ich bin die richtige. Und so können Sie es auf allen Positionen machen. Und deshalb muss man wissen, in Glaubensdingen, sonst eine Gegenvernunft, in Glaubensdinge reicht die Vernunft nicht dazu, lasst euch von niemand kidnappen durch Philosophie, das sind Menschengedanken. Das ist gemeint mit Menschengedanken und das ist nicht abgewertet, sondern die Alternative, die dann Paulus an einer anderen Stelle mal bringt, wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Das ist ja schön, wenn ich unter Christus nun anfange zu denken. Da weiß ich um meine Sünde, um meine Fehler, da akzeptiere ich sein Wort und dann kann ich alles denken. Da kann ich den ganzen Kosmos durchschreiten. Und das macht ja der Paulus. Da redet er von den Dämonenmächten, die besiegt sind und vom Weltende und von allem. Die Vernunft ist wunderbar, wenn sie demütig unter Christus sich gefangen gibt und Christus anerkennt als den Herrn und Herrscher. Und gegründet auf Menschenlehre und auf die Mächte der Welt. Das war damals in Kolosse eine ganz aktuelle Lehre. Die haben gesagt, in dieser Welt gibt es gewisse Mächte. Und man muss im Einklang mit diesen Mächten leben. Das geht nun durch die Jahrhunderte hindurch. In unserer Zeit ist das nicht so. Aber das kann mal wieder kommen. Das ist über heute in den Naturbewegungen so. Wenn Sie da die... Es gibt ja gewisse feministische Strömungen, die da ganz viel im Einklang mit der Mutter Natur und so, da muss man mit diesen Mächten zusammenleben. Sagt, nee, muss man nicht. Du musst bloß im Einklang mit Christus leben. Es gibt weder von der Natur noch von den Mächten, auch nicht von den Gestirnen her, nichts, mit dem du im Einklang leben musst. Das sind alles Menschengedanken. Sondern, das ist falsch, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaft. Wenn du Christus hast, dann kommt dir Gott ganz nah. Da hast du ihn. In Christus. Nichts mehr hinzugebracht. Das hatten wir schon die ganzen Bibelstunden jetzt. Man immer sagt, immer das gleiche Thema, aber jedes Mal in einer neuen Tiefe für uns enthüllt und dargestellt. Und die Fülle ist leibhaftig. Was meint er mit leibhaftig? Da ist es wirklich da. Das ist nicht bloß ein Traum. Das ist nicht bloß, wie sagen manche Theologen, ein Wortgeklingel. Die haben so Worte. Ja? Das ist nicht bloß eine Vision, sondern wo der Name Christi angerufen, da ist er da. Auch wenn man ihn nicht sieht. Und das ist eine Erfahrung, die sie ja oft gemacht haben im Leben. Da war Christus da im Krankenlager. Als ich ganz tief unten war, da war er da. Und mehr gibt uns Christus in dieser Welt nicht. Es wird immer wieder gesagt, jetzt kommt was Neues und was Großes. Wir sind alle erhoben, wenn ein Gemeindetag ist mit 35.000 Leuten. Macht für Christus nichts aus. Das ist genauso auf der Pflegestation, wo einer am Glauben verzagt. Und wo der Name Christi angerufen ist, so voll da. Und die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Es braucht keine Zeremonien und keine Tricks und keine besonderen Ordnungen und nicht irgendwelche Handlungen. Sehen Sie, jetzt gehen wir mal von der Menschenlehre weg, von der Vernunft und von dem Kidnapping. Bei den Kirchen, und jetzt reden wir mal gegen uns kritisch, bei den Kirchen ist das oft, meine ich, auch verdeckt worden durch Äußeres. Ich freue mich immer wieder an schönen, also ich habe eine Schwäche für herrliche Orgeln. Im Diakonissenkrankenhaus haben sie nach 30 Jahren die Orgel rausgeschmissen und eine neue eingebaut. Also ich bin immer dankbar, dass die Frau Rieger so lässt bei uns. Manchmal kann man sagen, das ist was Herrliches, eine große Orgel. Oder die herrliche, so Ulmer Münster mit 8 Sekunden Nachklang, wenn das so richtig dröhnt da drin. Und es gibt so viel Schönes und auch feierliche Lieder. Und wenn ich eine Bachkantate höre oder wenn ich ein großes Meisterwerk höre. Und trotzdem müssen wir aufpassen. Es darf nicht das verhüllt werden, dass nicht in der feierlichen Stille der Kirchenkathedralen Christus ist, sondern wo Christus durch sein Wort gepredigt wird. Und da kann man manchmal den Gegensatz so spüren, dass man sagt, ich war in einem Dom und habe viel Kult und Religion erlebt und bin leer hinausgegangen. Und ich war in einem Eisenbahnabteil gesessen und da hat einer so mit mir gesprochen, da habe ich Christus gefunden. Da war er leibhaftig da. Es war immer so toll, dass die Erfahrungsberichte aus dem Kriegsgefangenenlager kamen, dass die Leute sagen, ich habe in meinem ganzen Leben das nie begriffen, aber als wir das Abendmahl gefeiert haben, wir hatten bloß noch Regenwasser ohne trockene Brotrinde und dann haben wir Christus gefunden. Dass das manchmal so ist, dass ich gerade das andere nicht brauche. Ich bin doch nicht gegen die schönen Gottesdienste. Wir müssen nur immer aufpassen, dass das Entscheidende richtig raustritt. Merken das Leute, die in Gottesdienst kommen, nicht der Talar, nicht der Priester, nicht weil das jetzt so ist und weil da die Lieder und nicht weil das so feierlich ist oder so, sondern weil Christus sagt, ich rede jetzt zu dir und Christus der Unsichtbare, da brauche ich einen Glauben, um ihn zu finden und dann ist er voll da und da fehlt nichts mehr. Auch wenn kein eingesetzter Pfarrer mehr da ist in der Verfolgung. Auch wenn er in einem Gefängnis ist und niemand mehr hat, keinen Bruder mehr, der ihm das zusprechen kann, das ist Christus da. Leibhaftig, leibhaftig. Und das Wort leibhaftig heißt, die ganze Fülle, nicht nur ein Teil, sondern so total. Ich bin doch nicht dagegen, dass wir Segnungsgottesdienste heute machen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, erst mit der Handauflegung wird das real. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht, wir können es symbolisieren, ich sage ja Ihnen, ich mache es besonders gern bei den Schwachen, bei den Kranken, dass ich dann die Hände nehme, aber wir müssen aufpassen, dass die Leute nicht meinen, durch das. Das ist mir immer auch die Sorge, dass die Leute meinen, ja, weil ich als Baby getauft wurde, bin ich, nein, da, erst da, wo ich Christus gehöre. Dabei ist es schön, dass ich als Baby getauft wurde, es tröstet mich auch. Aber Christus ist nur dort, wo ich ihn aufnehme und wo ich mich ihm öffne. Und da ist die ganze Fülle da. Und deshalb müssen wir immer schauen, dass dieser Punkt ganz deutlich auch in unseren ganzen Verlautbarungen als Christen deutlich wird. Wir wollen nichts abwerten, wir wollen nichts bekämpfen, wir wollen nicht gegen andere Stellung nehmen, sondern immer sagen, mach das doch ganz, ganz deutlich. In Christus allein ist die Fülle da. Und die Fülle, seine Liebe, die Zukunftshoffnung, die Kraft, die Erlösung, alles, was sie brauchen. Mehr kann man nicht haben. Und dann sagen manche, aber das hast du jetzt schon so oft verkündigt, jetzt muss doch irgend noch was kommen. Da meinen sie immer, jetzt müssen noch der Blitz vom Himmel fahren, jetzt müssen noch ein schummriges Erlebnis kommen. Kommt nicht mehr. Da ist alles da. Und der Glaube sagt, danke, ich habe das. Und ich erlebe das und freue mich dran. Eine andere Gefahr neben dieser Menschenlehre und Philosophie ist ja die Religion. Dass man alles mit Religion meine ich jetzt, in eine Form bringt, wo der Mensch so ein ganzes Brimborium drumherum macht. Was aber gar nicht notwendig dabei ist. Christus hat auf all das verzichtet. Christus hat keine Kirchen gebaut. Und trotzdem, wir benutzen das. Wir sagen ja nicht nein. Aber wir müssen aufpassen, dass das wieder hervortritt, so wie Jesus auf dem Berg saß und seine Jünger lehrte. Und da hat er gesagt, da ist es. Selig sind die, die trauern, die verfolgt werden. Das Himmelreich gehört ihnen. Weil er da ist und das ist leibhaftig da. Nichts anderes mehr. Und oft merken wir das ja erst in den Situationen, wenn das andere zerfällt. Aber ich denke schon, dass man im Grunde da fast aufhören könnte und sagen, das war heute Abend mal so an einer Stelle deutlich geworden. Wieder, obwohl wir es jetzt oft hatten, immer wieder dieser Punkt. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Ihr habt das, wo ihr als Gemeinde, ich wollte auch immer eine Gemeinde haben, die, ich habe es Ihnen oft gesagt, die Schlagzeilen macht und wo die anderen kommen und sagen, Mensch, das ist eine Gemeinde. Da wird man bloß gläubig, wenn man diese Gesichter sieht. So freue ich mich. Aber wir sind doch eine Gemeinde, wo man sagt, das ist eben nicht sichtbar, aber das ist da. Und das ist so ein wunderbares Geheimnis, dass da Jesus wohnt in Menschen. Und es gibt nichts so Aufregendes in der Weltgeschichte wie eine Gemeinde von Christen, wenn es nur zwei oder drei sind. Da ist Christus da. Und diesen Punkt will ich entdecken, darum ist die Gemeinde so wunderbar und so heilig. Nicht die Kirchengemeinde, sondern die Gemeinde, wo zwei oder drei zusammen sind. Der Hauskreis, die Gebetsgruppe, die paar Frauen, die sich treffen, die jungen Leute, die zusammenkommen in der Schule, Bibel lesen. Das ist was Tolles da, das ist Christus da. In dieser Welt offenbart er sich und das passiert, da kommt einer rein, kommt zum Glauben, weil die dem das sagen und durch die schlichten Worte passiert das. Weil Christus da ist, ihr habt Teil in ihm. Und nehmen Sie das heute Abend auch so wieder als Freude mit, ich darf das so aufnehmen. Christus ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Da will ich immer wieder sagen, ihr braucht nicht auf diese dämonischen Mächte starren. Das war immer doch eine Gefahr. Für uns ist das heute glücklicherweise keine reale Gefahr im Normalfall, weil wir durch eine ganz wunderbare Prägung gehen. Wir sind aufgewachsen in einer Welt, in der es keine dämonische Bindung gibt, im Normalfall. Ich hoffe, dass auch Ihr Elternhaus so wunderbar war, dass es für Sie keine Rolle gespielt hat. Also, für mich war bis zum 20. Lebensjahr kein Problem, wenn einer gesagt hat, du musst am Freitag, dem 13. vor der schwarzen Katze aufpassen und ihn ausklagen, du spinnst. Aber jetzt müssen Sie mal wissen, wie das ist. Auf Papua-Neuguinea, da habe ich gesehen, die Menschen haben körperlich gezittert. Auf Bali habe ich erlebt, dass die Evangelisten sagen, wir können auf dieses Land nicht treten, das sind Dämonen. Und wir sind glücklicherweise bewahrt durch die Siegeskraft Jesu. Aber in unserer Zeit, wenn Sie mal Hans Meisers RTL-Sendungen angucken und was da so läuft, wie die da mit schwarzer Magie wieder umgehen, wir werden uns darauf gefasst machen, dass Sie in kürzester Zeit mit Menschen zu tun haben, die sagen, ich habe diese Mächtigkeiten der teuflischen Gewalt erlebt und dass der Teufel da ist. Gucken Sie doch mal bloß die Fernsehberichte von Bosnien an. Das ist ja menschlich gar nicht mehr erklärbar. Und das ist in unseren Familien nicht mehr erklärbar. Da war eine Familie, die haben sich lieb gehabt, und plötzlich tut man sich bloß noch böse. Was ist denn da los? Und da können Sie bloß noch sagen, wie können diese Mächte besiegt werden? Durch Gebet, durch die Siegeskraft Jesu. Anders nicht mehr möglich. Und das braucht das Gebet der Gemeinde. Und Sie müssen auch wissen, es gibt diese Mächtigkeiten, aber Christus ist der Herr der Mächtigen, der Mächte und Gewalten. Ich möchte immer wieder, dass wir nicht über die Dämonen reden. Wir sollten gar nicht viel reden, auch nicht über den Teufel. Aber es gibt ihn. Und dann erfahren wir auf Schritt und Tritt im eigenen Herzen sogar, wie der wütet. Und darum ist ganz wichtig, dass wir von der Siegeskraft Jesu reden. Und uns immer wieder dort unterm Sieg Jesu Kraft holen. Und er ist das Haupt der Mächte und Gewalten. Ich kann über diese Mächte nur siegen. In Christus. Und wenn Christus bei mir ist, dann darf ich sagen wie Martin Luther. Und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Stuttgart sind, brauche ich keine Angst zu haben, ich stehe unterm Sieg Jesu. Ich habe Teil an ihm. Und dann lebe ich in dieser Situation. Dann kann ich auch manches Böse in meinem Leben ertragen und muss nicht wieder schelten und darf in der Siegeskraft Jesu leben, in der Fülle. Und jetzt kommt dieses Thema mit der Beschneidung. Sie wissen ja, dass das eine jüdische Sitte war, beim Mann die Vorhaut zu beschneiden. Es ging hier darum, um ein Reinheitssymbol. Ich möchte mich jetzt nicht auslassen, dass das auch von Medizinern dann oft gelobt wurde und was weiß ich. Hier geht es darum, um die kultische Bedeutung. Und die Leute haben damals dann, aber es ist doch sicher auch gut für die dämonische Mächte. Und es ist doch sicher besser, man macht jetzt diesen Brauch noch. Und da hat Paulus nie gesagt, hey, um des Friedens willen, machen wir es eben auch. Und dann gibt es keinen Anstoß mit der jüdischen Gemeinde. Das wäre ja heute unsere Toleranzlösung. Da hat er abgelehnt und sagt, nie um der Toleranz willen. Er hat es einmal nur gemacht und das ist ihm zum Verhängnis geworden, in Jerusalem. War ein Fehler in Jerusalem. Hat auf die Haft geführt und dann nach Rom. Hat er gesagt, ich will nochmal mit den Juden und so weiter. Sondern hat immer gesagt, ich habe ihn widerstanden und gesagt, ich lasse mich nicht mehr in menschliche Ordnungen reinziehen. Das ist auch für uns eine Frage, wie weit wir tolerant sein sollen. Und sagt, um des Friedens willen gehen wir nach. In diesen Dingen hat er gesagt, gut, für Christen nicht mehr. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer in zweitrangigen Fragen aus so Diktatur aufrichten. Im Moment ist es ja glücklicherweise vorbei mit Frauen dürfen keine Hosen anziehen und Haare schneiden. Aber da gibt es so wahnsinnig viele christliche Gesetze, die nicht biblisch sind und die nicht von Christus begründet sind. Und da müssen sie widerstehen und da stehen sie ja manchmal ganz allein da. Die sagen, ah, das ist doch für mich und ich habe die Offenbarung. Am Sonntag hat ja auch so eine Frau ihnen da wieder Schriften in die Hand gegeben, da vor der Kirche. Es lohnt ja gar nicht, dass man sich auseinandersetzt und sie sollen es doch tun und sie wissen ja wieder, was sie davon denken. Uns geht es um Christus. Uns geht es um die Fülle von Christus und darum sagt er, die viel größere Beschneidung ist als die kleine Operation beim Mann, ist, dass Christus die ganze sündige Natur besiegt hat. Und in der Neugeburt, und da erinnert er an den wunderbaren Vorgang, dass Christus aus sündigen, gottlosen Menschen neue Menschen macht. Dass der Geist Gottes uns umwandelt und sagt, deshalb halten wir von den äußeren fleischlichen Ordnungen nichts mehr und lässt es. Sondern Christus macht uns zu neuen Menschen. Obwohl wir doch dauernd spüren, wie der alte Adam wieder rauskommt, sagt er das. Trotzdem, Christus ist der, der mächtig ist. Und das ist eine Beschneidung. Das ist Alte weggeputzt. Und das ist doch wichtiger als die alten Sitten. Das ist übrigens der Grund, das kommt ja oft vor, warum tun wir dieses jüdische Zeremoniengesetz nicht mehr halten. Das Händewaschen ist ja immer gut, wenn man Hände wäscht, nicht? So nicht wehgetan, aber als Reinheitsvorschrift, so wie es ist, eben nicht, weil die Reinigung der Herzen erfüllt ist. Und da ist an einer ganz bestimmten Stelle das jüdische Zeremonialgesetz durchbrochen, nicht die Gebote Gottes. Wenn man die sagen, das Alte Testament ist für uns nicht mehr bindend, doch, das Alte Testament ist für uns sehr wohl bindend, aber nicht das Reinheitsgesetz, weil hier der Paulus sagt, das ist doch viel mehr erfüllt, wo mein Herz gebrochen ist und mein sündiger Wille gebrochen ist, da ist doch die Reinheit geschehen mit Händewaschen. Das hat ja Jesus selber erklärt bei den Pharisäern. Nicht indem er die Töpfe auswendig reinhält. Das hat ja Jesus selber gesprengt. Und er hat gesagt, beim Sabbat. Jesus war doch nicht dafür, dass man am Sabbat arbeiten soll. Aber gesagt, ihr sollt nicht in dieser äußeren Ordnung das erfüllen, sondern in der wirklichen inneren Ordnung. Und darum, als ihr euer fleischliches Wesen ablegtet in dieser Bekehrung durch Jesus. Und jetzt sagt er noch weiter, ihr seid begraben durch die Taufe. Und erinnert an die Taufe. Ich meine, man muss nicht über alle Themen heute reden, deshalb mache ich diesen Abschnitt doch noch fertig. Die Taufe ist für uns immer problematisch durch die Kindertaufe.
Und für mich ist es trotzdem wichtig, dass mir das Angebot Jesu zugesprochen wurde. Ich muss es ergreifen, meine Taufe, sonst ist sie mir eine Anklage. Du hast gewusst und hast nicht ergriffen. Aber dann darf ich wissen, dass mein ganzes alte Wesen durch Jesus durchgestrichen und hinabgerissen in sein Grab. Nicht, weil ich so fromm bin, nicht, weil ich so schön im Kirchenchor singe oder weil ich sonst so schön bete, bin ich gläubig, sondern weil Christus für mich das alte Wesen begraben hat. Das ist mein Heilsgrund durch die Taufe. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass nicht meine Frömmigkeit, weil ich so treu die Bibel lese, es ist wichtig, dass ich treu die Bibel lese, aber der Heilsgrund, warum sie gerettet sind, ist, weil ihr altes Wesen begraben ist, als Christus für sie in den Tod ging. Und das kann die Taufe bloß bezeugen. Eine Taufe, die das nicht im Glauben nachher akzeptiert, die ist sinnlos. Sie müssen sich deshalb auch nicht nochmal taufen lassen, denn der Glaube macht die Taufe ja, praktiziert sie, anerkennt sie und lebt es. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben. Indem ich weiß, Christus ist der Herr und ich nehme ihn in meinem Leben auf, sage, du sollst mein Herr sein, habe ich doch Teil an der Auferstehungskraft. Ich will immer mehr von dieser wahnsinnigen Jesus-Dynamik, die man am Hofackertag hat, will ich immer mehr von der Jesus-Dynamik in mir aufnehmen, damit er mich in meinen Gedanken treibt. Ich habe ja nur viel zu wenig. Ich wollte noch viel, viel mehr von ihm haben. Und unsere Ausstrahlung hing nur davon ab, wie viel wir von ihm aufnehmen. Er hat euch lebendig gemacht. Ihr wart nicht tot, wir waren ganz aktiv, aber wir waren nur in Sünden aktiv. Und das war für Gott eigentlich null, da ist nichts rausgekommen. Und das neue Leben, die Frucht, die kommt nur aus diesem neuen Beginn in Christus. Und er bringt immer wieder die Gemeinde auf den Punkt, alle anderen Riten braucht er nicht, die sind nicht wichtig. Alle anderen Formen und Gesetze sind unwichtig. Liebe Leute, auch heute in unseren Kirchengemeinden, ich brauche gar keine Kirchenreform, ich muss nicht aus geistliches Leben. Er hat den Schuldbrief getilgt. Wir haben immer wieder Richter unter uns, Rechtsanwälte, und die wissen, wie das ist, die Anklageschrift. Da kann der Angeklagte heulen, wie er will, da kann man sentimental sein, aber lieber Mann, das ist der Fakt da, das spricht gegen Sie. Jetzt, wie wird man damit fertig? Und es wäre toll, wenn man eine Anklageschrift zerreißen könnte, das gibt es bloß bei Jesus. Dass meine Anklageschrift ans Kreuz geheftet ist und da hat Jesus die Rechnung bezahlt. Sie können sagen, was Sie wollen. Sie können mit Ihrer Anklageschrift nicht fertig werden. Sie können nicht eine Sünde in Ihrem Leben büßen. Wenn es auf Sie mal fällt und sagt, da habe ich in meinem Leben was ganz Blödes gemacht. Sie können es nicht wegnehmen, als nur sagen, er hat einen Schuldbrief getilgt. Und das ist die Mitte meines Glaubens und das ist der Friede. Und das nicht, das habe ich schon so oft gehört, das können Sie nicht oft genug hören, weil anders werden Sie mit der Schuld Ihres Lebens nicht fertig.